Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected, and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Footballjahr 2020. Ja, lang ist's her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Nach dem schmerzhaften Playoff aus haben wir uns die Zeit genommen, die Niederlage verdaut. Und jetzt mit neuen Schwung, Elan und Freude wieder für euch da. Mit mir an meiner Seite Manuel Alheid.
Ich grüße euch alle.
Ja, Manuel, dann würde ich auch mal behaupten, gehen wir direkt noch mal ganz kurz zurück zu dem Playoff aus, dem schmerzhaften Playoff aus. Was nimmst du oder was hast du aus dem Spiel rausgezogen? Hast du das Spiel noch mal angeguckt?
Ja, ich habe es mir noch mal angeschaut. Hab genauso bitterlich geweint wie vorher auch. Was heißt mit rausgenommen? Also, mich hat es ordentlich aus der Bahn gewürfelt, sage ich mal, letztes Jahr. Ich hatte ja mal so überhaupt gar keinen Bock mehr auf Football danach. Ich muss, auch wenn du mir jetzt vielleicht auslachen wirst, ich habe bis heute nicht den Super Bowl komplett gesehen, weil ich komplett raus war. Also mich hat es überhaupt nicht mehr interessiert. Was habe ich mitgenommen? Eigentlich, ja, also die wichtigste Erkenntnis für mich eigentlich war, dass wir ein Problem mit der Defense-Line haben. Also das war für mich so das Schmerzhafteste an der ganzen Geschichte eigentlich. Also für mich persönlich. Sie haben es tatsächlich gemacht. Ich sag mal, für das Value, was sie dafür bekommen haben, ist das cool. Ist es gut. Ich bin mal gespannt, wie sie das kompensieren jetzt dann wollen. Und wo ich überhaupt nicht böse drum bin, ist klar James Hurst und Chris Wormley. Weil der hat eigentlich nie irgendwie besonders großartig gespielt. Und man sieht auch daran, dass er zu den Steelers getradet worden ist, dass die Ravens nicht irgendwie denken, dass der irgendwelche Auswirkungen auch bei ihnen haben wird. Weil sonst hätten sie nie zu den direkten Konkurrenten getradet. Also ich glaube, der wird da nichts großartig mit rübernehmen können.
Ja, vor allem Dingen dann für einen 5-Runden-Pick 2021 und man gab den Steelers quasi noch den 7-Runden-Pick 2021. Das war halt wirklich so ein Move hier, nehmt unseren Spieler mit dem 2,5 Millionen Gehalt und wir haben ihn von der Gehaltsliste, genau, dass wir uns jemanden anders holen können. Was man natürlich nicht unerwähnt lassen darf, alle aus dem Coaching-Staff sind geblieben. Da war natürlich auch immer die große Gerüchte, Martindale oder Greg Roman, ob die nicht irgendwo einen Headcoaching-Posten bekommen. Zum Glück, in meinen Augen, haben sie keinen Headcoaching-Posten bekommen. Die Verträge mit beiden wurden sogar verlängert. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, hat Greg Roman den besten Assistenztrainervertrag aller Coaches in der NFL bekommen. Und Martindale ist auch auf jeden Fall in den Top 5, wenn ich mich jetzt nicht recht irre.
Ja, also ein Top-Fundament auf alle Fälle. Ich finde es klasse, dass die beide da geblieben sind. Und ich glaube, das waren eigentlich die ersten richtig guten News, nachdem die Saison eigentlich offiziell irgendwie vorbei war, dass die bei uns bleiben. Also deswegen glaube ich, dass die Kontinuität auch weiterhin noch mehr nach oben zeigt.
Ja, auf jeden Fall. Gerade für einen Quarterback wie Lamar Jackson ist es natürlich wichtig, dass er OC bleibt. Ich denke, wir haben es in der Vergangenheit zu Genüge gesehen, was so ein OC-Wechsel jedes Jahr machen kann. Gerade bei Joe Flacco hat man ja auch immer wieder angemerkt, dass er so viele Koordinatorenwechsel hatte, dass man da nie in so einen Rhythmus gekommen ist. Deswegen umso besser, dass Greg Roman geblieben ist. Und zu den Trainern haben wir natürlich dann auch neue Manpower bekommen. Wir haben natürlich nicht nur Leute gehen lassen, wir haben auch Leute geholt. Unter anderem haben wir von den Jacksonville Jaguars Calais Campbell getradet für einen 5-Runden-Pick und haben ihn mit einem offiziell Einjahresvertrag ausgestattet, sodass er jetzt für die nächsten 2 Jahre unter Vertrag steht. Manuel, du als Defense-Spezialist, erklär uns doch mal, inwiefern Campbell uns weiterhelfen kann.
Ja, also erstmal Freudensprünge, ne? Du siehst mich durch mein Zimmer hopfen. Fantastischer Deal. Ähnlich wie bei uns eigentlich mit Wormley, ne? Die Jaguars sind im Rebuild und wollten den Spieler eigentlich einfach nur loshaben. Und deswegen haben wir den auch so günstig bekommen. Und der bringt uns natürlich in unserer D-Line eine unglaubliche Verstärkung. Also so einen Spieler hatten wir schon lange nicht mehr. Ich meine, Calais Campbell muss man, glaube ich, nicht vielen Leuten irgendwas drüber erzählen. Also der sollte eigentlich bekannt sein. Wenn nicht, ganz kurz, ist 2 Meter und 3 groß, 136 Kilo, ist 33 Jahre. Hat letztes Jahr alle 16 Spiele absolviert, hatte dabei 6,5 Sacks, 37 Solo-Tackles, 2 Forced Fumbles und 25 QB-Hits. Und das Besondere an ihm ist eigentlich, dass du ihn wirklich in der kompletten D-Line hin und her rotieren kannst. Als ob das aus das 7-Tech, 5-Tech, 3-Tech, 1-Tech, der Typ kann alles. Wirklich reihweg durch. Hat ein geniales Handfighting, Handplacement. Irre. Also der Typ, große Spitze. Ich bin froh, dass wir mal wieder so einen guten D-Liner bekommen haben. Für so günstiges Geld eigentlich noch. Und alle, wo sagen, dass er zu alt ist, den möchte ich nur sagen, T. Sissel hat mit 33 auch noch auf dem höchsten Niveau gespielt, eigentlich bis er 35 war, 36. Deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen und vor allem, weil sein Football-IQ wahnsinnig hoch ist. Und dazu ist er noch ein absoluter Führungsspieler, Captain langjähriger, Walter Payton Manning Award mehrmals gewonnen. Also da passt auch. Also das ist ein typischer Raven-Move und der passt auch zu uns hervorragend.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir den mit dem 5-Runden-Pick bekommen haben, den wir für von den Vikings oder von den Jets? Von den Vikings bekommen haben für Kicker Care Whitwick, der dann nach zwei Spielen gecuttet worden ist. Von daher ein genialer Move. Ich denke auch, dass Calais Campbell ja dann doch der angeschlagenen D-Line dann doch nochmal eine Verbesserung darstellt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal sieht, dass wir Pierce verloren haben oder ne, gehen lassen mussten, ist es ein klares Upgrade gegenüber Pierce. Und ja, über Wormley sowieso. Von daher, ja, ich bin auch ein großer Fan von dem Move. Macht unsere Defense Front gleich viel besser. Nichtsdestotrotz sehe ich da immer noch ein bisschen Handlungsbedarf. Da kommen wir aber auch nochmal später dazu. Aber Calais Campbell ist natürlich nicht der Einzige, den wir in der Defense Front geholt haben. Wir haben uns auch für kurze Zeit Michael Brockers geholt. Dessen Deal war für 3 Jahre und 30 Millionen, ist dann aber aus medizinischen Problemen oder Unsicherheiten ja nicht zustande gekommen. Man hört so Gerüchte, dass die Ravens, nachdem die Unsicherheiten aufgekommen sind, ihn für weniger Geld haben wollten. Das wollte Brockers nicht. Und dementsprechend hat man sich darauf geeinigt, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Dafür haben die Ravens sich mit einem weiteren Veteranen ausgestattet. Derek Wolfe kommt von den Denver Broncos für 1 Jahr und 3 Millionen garantiert und kann noch 3 Millionen per Bonuszahlungen bekommen. Manu, dann sag uns doch mal, was du von Wolf hältst. Ist ja, der eine Verstärkung?
Ohne Frage. Ich halte ihn sogar besser wie Pierce. Da bin ich eigentlich, ja, das ist meine Meinung. Es war letztes Jahr mal kurz ein Gerücht, ob man ihn traden sollte, wie wir die Probleme in der D-Line hatten, Anfang des Jahres, aber das ist dann nicht zustande gekommen. Hat halt einen großen Vorteil gegenüber Pierce. Pierce war ja in dem Run-Defending auch wirklich sehr, sehr gut. In dem steht aber Wolf in nichts nach. Aber er ist der um Welten bessere Pass-Rusher. Kann auch Free-Tech oder Five-Tech, kann man auch rumschieben. Auch gutes Handplacement. Hat letztes Jahr ein Career-High an 6 gehabt. Mit seinen 29 Jahren letztes Jahr. Und hat ordentlich auch, zielt ordentlich Double-Teams und macht ordentlich auch Wege dann frei. Also sollte Judon dieses Jahr bei uns spielen, glaube ich, dass der einiges für ihn bewirken kann, dass Judon seine Zahlen noch höher werden. Ja, also rundherum, unsere D-Line ist, ich sag mal, ja, ich weiß nicht, um 2 Stufen besser, wie wir rausgegangen sind aus dem Jahr.
Ja, du hast schon die Möglichkeiten für Judon angesprochen. Ich habe einen Bericht gelesen, dass Von Miller, der Outside-Linebacker von den Denver Broncos, irgendwann mal gesagt hat, dass der Wolf dafür gesorgt hat, dass er so viele Sacks machen konnte, weil er die Spieler an sich gebunden hat, sodass Von Miller einfach einfaches Spiel hatte im 1-on-1 und nicht per Double-Teams schlagen musste.
Mhm. Ja, das sieht man auf Tapes gut, ja.
Dementsprechend ist das natürlich dann auch für unsere Outside-Linebacker vom Vorteil, wenn dann so ein Spieler kommt, der dann die Interior-Line, ja, ich sag jetzt mal, nimmt und dafür sorgt, dass dann außen 1 gegen 1 ist. Die große Schwäche von Derek Wolf, darf man natürlich nicht vergessen, ist extremst verletzungsanfällig. Also hat in den letzten 5 Saisons 15 Spiele verpasst. Und hat in seinen 8 Jahren Karriere, die er schon hinter sich hat, er ist 30 Jahre alt, nur 3 Saisons gehabt, wo er alle 16 Spiele gespielt hat. Dementsprechend, wir haben es eben schon angesprochen, brauchen wir da dann noch Verstärkung in der Def, um da dann auch eine mögliche Verletzung abfangen zu können.
Ja. Also dementsprechend ist sein Vertrag ja auch strukturiert. Also es sind ja bloß 3 Millionen garantiert und die anderen 3 Millionen sind Incentives, also der Bonus. Das ist ja, deswegen kann man das verkraften, sollte es da Probleme geben.
Ja. Soweit alles gesagt, würde ich jetzt mal sagen. Was ich noch bei Calais Campbell sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen. Calais Campbell, der hätte auch woanders hingehen können für mehr Geld. Wollte aber unbedingt zu den Ravens, weil er einfach hier bei uns die Möglichkeit sieht, jetzt nochmal nach dem Ring zu greifen und hat dafür weniger Geld ja, genommen, quasi, um einfach die besseren Aussichten zu haben.
Er war ja auch, er hat sich hier geäußert dazu, er war ja recht angetan, auch scheinbar vom Pro Bowl-Wochenende, eben von der Coaching-Staff und von Lamar. Also die haben sich ja scheinbar da schon richtig gut verstanden gehabt. Da gab es ja damals schon Bilder, wo schon alle gesagt haben, vielleicht könnte das was werden. Und ja, jetzt ist es so.
Genau. Ja, dann gehen wir weiter zu unseren Resignings. Und da waren wir auch sehr aktiv. Wir haben, ich gehe mal kurz nach, zu einem Veteran Minimum gehen wir davon aus. Anthony Levine, ich gehe mal davon aus, für Special Teams geholt. Chris Moore haben wir zurückgeholt, auch für ein Veteran Minimum. Wir haben Jihad Ward zurückgeholt, den Outside Linebacker Defense End, der auch ja, seine Marke im Spiel gesetzt hat. Zu Ende der Saison auch wahrscheinlich für ein Veteran Minimum. Wir haben Defense Tackle Justin Ellis zurückgeholt. Wide Receiver und Returner DeAnthony Thomas. Special Thema Jordan Richard haben wir zurückgeholt und den Offense Tackle Andre Smith. Wie gesagt, alle, die wir jetzt genannt hatten, sind für ein Veteran Minimum. Und was man natürlich nicht vergessen darf, und das muss man natürlich auch besonders erwähnen, wir haben Jimmy Smith zurückgeholt. Für ein Jahr 3,5 Millionen. Durch Spielzeit kann sich das auf 2,5 Millionen erhöhen, also um 2,5 Millionen erhöhen. Ja, es zeigt einfach, dass wir unsere Secondary behalten können. Wenn man jetzt mal auf unsere Secondary schaut, mit Jimmy Smith, mit Marlon Humphrey, mit Marcus Peters, Tevin Young, Earl Thomas, Chuck Clark, ja, Deshaun Elliott, der von einer Verletzung wiederkommt. Die große Stärke der Ravens wurde behalten. Ja. Wie siehst du das?
Definitiv. Das ist, also, da habe ich mich besonders drüber gefreut, weil da haben ja wirklich viele gedacht, okay, das wird es wahrscheinlich mit Jimmy gewesen sein. Aber dass der jetzt nochmal so einen schönen Vertrag bekommen hat, wo vollkommen in Ordnung ist, zeigt auch, glaube ich, dass er, also ich weiß nicht, ob er es probiert hat in der Free Agency großartig und es ist keine Rückmeldung auf ihn gekommen, wahrscheinlich, vermute ich mal, dass er jetzt dann für so wenig Geld es macht oder ob er uns wirklich irgendwie den Hometown-Discount gegeben hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle die starke Secondary behalten. Top, also ja, was soll man da sagen? Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, wenn jetzt Anthony Averett noch etwas, sag ich mal, etwas Spielzeit bekommt und noch sich weiterhin verbessert, dann haben wir noch den Iman Marshall, den wir letztes Jahr gedraftet haben. Mal schauen, was er macht. Und ich hoffe natürlich ganz arg, dass Tevin Young gesund und munter zurückkommt, weil das werden wir natürlich sofort merken. Vor allem, weil dann Marlon Humphrey wieder als Outside Corner spielen kann, was ihm ja definitiv mehr Spaß macht als im Slot.
Genau. Dann haben wir noch mit Sam Koch seinen Vertrag verlängert. Also ich glaube, der ist jetzt auch schon 38 Jahre alt. Also der Junge, der spielt auch immer weiter. Für 2 Jahre 5 Millionen, davon sind 3,1 Millionen garantiert. Und ja, mit Justin Tucker und Morgan Cox wird das Wolfpack ja zusammengehalten, gebunden für weitere 2 Jahre. Ist ein guter Panther. Gerade in der letzten Saison brauchte man ihn ja in der ersten Hälfte nicht so oft, in der zweiten Hälfte ein bisschen öfter. Der kann dir auf jeden Fall richtig gute Dinger da an die 5, an die 1 pinnen. Dementsprechend ja, war es auch ein No-Brainer als Vertragsverlängerung.
Ja.
Und kommen wir zum letzten Resigning. Unseren Safety, Chuck Clark, wir haben es schon erwähnt. Chuck Clark bekommt 3 Jahre. In den 3 Jahren bekommt er 15,3 Millionen, wovon dann 10 Millionen garantiert sind. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass der Vertrag von Tony Jefferson aus den Büchern musste. Chuck Clark hat die Defense übernommen als, ja, sie, wenn ich das jetzt ganz grob sagen darf, am Boden lag, hat Verantwortung übernommen, hat den Green Dot übernommen, also den Hörer zum Coach und hat die Defense gemanagt und hat sie dann auch zu einer Top-5-Defense ja, geführt. Dementsprechend eine super Vertragsverlängerung für seine Skills, finde ich. Preis-Leistung stimmt hier phänomenal. Aber du als Defense-Spezialist kannst natürlich da ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, also wie du gerade schon richtig gesagt hattest, er hat uns in die Top 5 geführt wieder. Das ist einfach so. Nachdem er übernommen hatte, ist es sofort rund gelaufen, als es ruhiger geworden. Das ist ja genau das, was Peanut eben überhaupt nicht hinbekommen hat letzten Endes. Und auch wie das damals dann, wie letztes Jahr das passiert ist, es war sehr erstaunlich, wie viele gesagt haben und auch ein Earl Thomas, wie schlau Chuck Clark ist. Also das weiß ich noch echt gut, wie da die Presse Aussagen kamen. Genau so sah es dann auf dem Feld auch aus. Es ist meines Erachtens wahnsinnig günstig. Also für 10 Millionen garantiert für 3 Jahre, das ist eigentlich gar nichts. Haben sie super hinbekommen, den Vertrag auch wieder. Und er ist für mich auch das Zünglein an der Waage, was vermutlich dann dieses Jahr auch in den ersten beiden Runden im Draft passiert. Das wird für mich, also das ist eine ganz entscheidende Geschichte, wo wahrscheinlich viele Leute außer Acht lassen, die jetzt gerade alle schreien, wir brauchen dringend einen First-Round-Inside-Linebacker.
Ja, da kommen wir dann zum Ende der Folge nochmal kurz hin. Wir wollten jetzt nochmal schnell mit Gerüchten weitermachen, die es so um die Ravens gibt. Also die momentane Cap-Situation sieht so aus. Es kam gestern der offizielle Bericht, dass die Ravens noch 13,5 Millionen Cap-Space haben. Von diesen 13,5 Millionen muss man nochmal 3 Millionen abziehen für Derek Wolfe. Der war in der Cap-Situation noch nicht drin. Das bedeutet, dass die Ravens um die 10 Millionen noch haben sollten zum jetzigen Zeitpunkt. Da ist natürlich die Frage, kann man sich damit noch Spieler holen oder wen kann man damit noch holen? Der Name Clay Matthews schwirrt immer mal wieder mit Berichten rum. Ja, Pernell McPhee, der ja letztes Jahr bei den Ravens gespielt hat, der ist auch noch Free Agent. Manu, siehst du da noch die Ravens irgendwas machen?
Also ich glaube, abgesehen von den Draft-Zahlungen, die da noch wegkommen, wird, sage ich mal, ja, bis ein, zwei Monate nach dem Draft vielleicht gar nicht mehr so viel passieren. Zu den Clay Matthews-Geschichte bin ich jetzt, also ich mag ihn als Spieler. Solange wir aber Matthew Judon behalten, glaube ich, brauchen wir ihn nicht, weil wir einfach mit Bowser noch jemanden da haben. Ferguson hat in seinem ersten Jahr gut geliefert, sage ich mal, dafür. Der wird sicher einen großen Step machen. Dadurch, dass man Campbell auch auf Edge stellen kann, Ward auf Edge stellen kann, sehe ich es nicht mehr als Need, sage ich mal, als Notwendigkeit an. Was natürlich schön wäre, wäre trotzdem noch Pernell McPhee für auch so ein Veteran-Minimum nochmal zu holen, weil er hat ja letztes Jahr die ersten paar Spiele, bis er verletzt war, wirklich wahnsinnig gut gespielt und man hat ihn halt leider aufgeraucht. Und das war von Anfang an klar, dass er eigentlich ein Rotationsspieler ist. Und dadurch, dass er so viel spielen musste, ist er aufgeraucht worden. Also ich denke nicht, dass er die Snaps, die er, wenn er über die das ganze Jahr verteilt hätte, wäre er wahrscheinlich nicht verletzt gewesen. Deswegen, Pernell McPhee würde ich gerne nochmal, wie gesagt, für eine Mille resignen. Das wäre schön. Ansonsten würde ich sagen, dass da erstmal nichts mehr passiert, großartig. Und dass man jetzt erstmal den Draft abwartet.
Ja, es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass die Ravens so ein Tag and Trade machen mit Matthew Judon. Die Gerüchte sind ein bisschen abgeschwappt. Kannst du dir trotzdem noch vorstellen, dass die Ravens ja gerade bei dem schwachen Edge-Markt da noch einen Trade einfädeln? Also ich meine, Jadeveon Clowney ist ja auch noch Free Agent. Die Leute, also die gerade Jadeveon Clowney haben sich natürlich mehr Geld erhofft, wie sie jetzt letztendlich bekommen haben. Gerüchten zufolge will ja auch Matthew Judon um die 20 Millionen haben. Dass der Markt im Moment so abgeflacht ist, gerade bei Edge-Spielern, das spielt natürlich den Ravens dann in den Karten. Glaubst du, dass da noch ein Trade zustande kommt?
Also ich will es mal so sagen, für die Qualität, die er eigentlich hat, die er auch letztes Jahr geliefert hat, anhand den Zahlen kann man das ja ganz einfach belegen, würde ich sagen, ist er dann mit den 15 oder 16 Millionen diese für einen Franchise-Tag, finde ich, ist es okay. Ich glaube halt nicht, dass du jetzt, also wenn ein Trade kommt, dann vor dem Draft, Sonst macht es für mich eigentlich nicht wirklich Sinn, außer im Nachhinein kommt noch jemand und wir können uns nur irgendwie anderweitig welche dann holen, die dann auch entlassen werden. Aber ich würde eher sagen, dass es vor dem Draft passieren sollte. Und dann ist halt die Frage, was du an Value für ihn kriegst. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt einen Zweit- oder einen Drittrunden-Pick mehr wirst du nicht bekommen. Ein First-Rounder kann man sich abschminken. Das ist es momentan nicht wert. Das gibt's auch, gibt der Markt momentan auch nicht her dafür. Deswegen, also ich würde ihn fast spielen lassen unter diesem Franchise-Tick. Wenn es für ihn, sage ich mal, nicht weiter ein größeres Problem ist, dass er jetzt keine Lust mehr hat oder sonstiges, dann würde ich ihn eigentlich dafür behalten.
Ja, dann kommen wir zu einem letzten Gerücht. Davon weißt du noch gar nichts. ist ein verrücktes Gerücht tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass okay. da irgendwas dran ist. Aber die Ravens verpflichten Quarterback Cam Newton als Backup hinter Lamar Jackson. Also, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da gesehen hatte. Ich glaube, Lance Zuerlein.
Bucky Brooks hat es doch gesagt, oder?
Ja, oder Bucky Brooks, genau. Er meinte heute 5 Landing-Spots für Cam Newton, wo die Ravens dabei waren. Ja, muss ich ein bisschen schmunzeln. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwas stattfindet. Aber darf man natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass, ja, also da hätten wir den besten Backup-Quarterback der Liga, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also, warum sollte der Backup sein? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Nur weil er jetzt, ja. Gut, Verletzungen sind hin und her, aber also ich glaube, es gibt genug Teams, wo er noch starten könnte.
Ja,
genau. Also, das macht keinen Sinn.
Dementsprechend haken wir das Thema auch wieder ganz schnell ab. Muss ich nur mal kurz ein bisschen schmunzeln. Hab gedacht, das erwähne ich hier mal. Ja, jetzt so mit die Big News der Offseason bisher, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ein bisschen schade, ein bisschen traurig. Marshall Yanda hat sein Karriereende verkündet, hat gesagt, er hat genug, er spielt keine Saison mehr. Unglaublicher Verlust für die Offense. Der einzige Verlust, sagen wir es mal so, aus der Starting vom letzten Jahr. Aber dafür wiegt die extrem schwer, dieser Verlust.
Ja.
Also, man hat es ja auch auf der Pressekonferenz gesehen, mehrere Former-Spieler waren ja da, also ehemalige Spieler, Joe Flacco war dabei. Ja, Locker-Room-Guy war es ja auch. Und da verlieren die Ravens einen unfassbar guten Spieler, den besten Spieler im ganzen Roster letzte Saison in der Offense-Line. Der war Mr. Zuverlässig, hat selten Sex zugelassen, Pressures zugelassen. Im Run-Block war der aggressiv und ja, hat Löcher frei geblockt. Dementsprechend, das tut schon sehr, sehr weh. Jetzt muss man natürlich in die Zukunft schauen. Wenn ich hier jetzt frage, wer kann Yanda ersetzen, werde ich Yanda nicht ganz gerecht.
Aber keiner.
Genau. Also diese Fußstapfen sind so groß, da kann keiner reintreten. Aber wie wird man diese große Lücke stopfen können, dass sie nicht ganz so? Was glaubst du? Also ich habe mir mal Gedanken drüber gemacht. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn Skura zurückkommt, kann man McCurry auf Guard setzen. Powers kommt ins Jahr 2, der hat eine Chance. Aber ja.
Ist halt alles ein bisschen vage, sage ich mal. Ne?
Genau. Ist halt kein Elite-Talent.
Genau, jetzt wäre die Frage, ob nach dem Draft auf dem Markt sich noch mal ein bisschen was bewegt. Dass vielleicht der ein oder andere Veteran-O-Liner vielleicht noch frei wird. Wo man dann auch noch mal für ein Jahr holt oder so, um kurzfristig vielleicht ein Loch dann zu stopfen. Ansonsten über den Draft ist es halt ja relativ schwierig dieses Jahr, weil wir viele Gute haben, aber die wahrscheinlich schon in der ersten Runde die meisten gehen. Da muss man halt dann wieder Ravens-typisch eigentlich, sag ich mal, den Glücksgriff machen und schauen, wie man bekommt und wo man vielleicht gut ausbilden kann. Aber ansonsten...
Ja. Also da haben ja auch die Ravens gerade in der Vergangenheit gezeigt, dass sie aus späten Picks solide bis gute O-Liner machen können. Also wenn wir mal an Rick Wagner zurückdenken, der in der 6. Runde gedraftet wurde, Ryan Jensen, der undrafted war und der bestbezahlte Center ist.
Ja.
Ja, auch Skura ist ja auch ein undrafted Free Agent. Genau. Mekari war ein undrafted Free Agent. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass der, der Powers noch einen Step macht. Der wird nächstes Jahr dann auch da eine Chance bekommen und ja.
Genau, man darf bloß nicht ihn mit, also wie gesagt, an Yanda wird man so einfach nicht ersetzen können. Also das wird eine gewisse Lücke hinterlassen. Ja, schauen wir halt mal, was passiert.
Alles klar. So, dann bevor wir die Folge heute abschließen wollen, gehen wir nochmal, also ne, sagen wir euch nochmal ganz kurz die Picks, die die Ravens haben werden in dem diesjährigen Draft, der ja trotz allem Umständen, die zurzeit sind, stattfinden wird. Ja, auch zu Missgunsten der Teams, die würden ja gerne den Draft verschieben. Die NFL hält aber an dem Drafttermin fest. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, gerade jetzt, wo die Sportwelt gerade komplett brach liegt, ne, wo halt einfach nichts mehr ist, dann trotzdem noch ein bisschen Normalität zu haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Ravens oder die Teams verstehen, die ja sagen, der ganze Pre-Draft-Prozess fällt komplett weg. Dieses Jahr ist es einfach nur eine Lotterie, ob man den richtigen Spieler nimmt, weil man einfach nur seine Athletik sieht. Nichtsdestotrotz haben die Ravens einen First-Round-Pick, zwei Second-Round-Picks durch den Trade mit Hayden Hurst, zwei Third-Round-Picks durch einen Compensatory-Pick für CJ Mosley. Sie haben zwei Fourth-Round-Picks, ein Fifth-Round-Pick und ein Seventh-Round-Pick. Stand ja, Ende März. Ne, natürlich kann da durch Trades immer noch was passieren. In der nächsten Folge gehen wir natürlich dann auch drauf ein, wen die Ravens draften könnten, ne, wer in die Range reinfällt, in der ersten, in der zweiten, in der dritten Runde. Manu, wir haben jetzt gesagt, wir machen noch, bevor wir die Folge abschließen wollen, unsere Top 3 Needs. Ich würde sagen, wir fangen mit der 3 an und gehen dann hoch. Ja, fang du mal mit deinem Top 3 Need an.
Ja, also wir gehen immer von Stand heute aus und dann würde ich sagen, bei der Top 3 von 3 aufwärts sehe ich momentan einen Offensive Liner an Nummer 3.
Offensive Liner, ja. Ich habe jetzt immer so ein bisschen noch her überlegt zwischen Offensive Line und Edge. Wenn du Offensive Line nimmst, nehme ich als Top 3 Need den Edge.
Na gut.
Top 2?
Inside Linebacker.
Da sind wir, ja, bin ich ganz bei dir und Top Need ist bei dir der?
Der Top Need ist trotz aller Verpflichtungen die D-Line, ganz einfach aus dem Grund, weil wir seit 2 Jahren keine, sag ich mal, niemand mehr nachgezogen haben, richtig ordentlich, sag ich mal. Pierce war der Letzte. Und mir eigentlich konstant eigentlich D-Liner produzieren. Und wir da jetzt dann trotz den Verpflichtungen jetzt aber dann anfangen zu überaltern. Also Williams ist 31, wie gesagt, Campbell ist 33, Wolf ist dann 30. Wie gesagt, das mit dem Alter ist heute nicht mehr ganz so dramatisch, wie es einmal war. Aber wenn man betrachtet, wie kurz die Verträge von denen auch sind und du ja eigentlich ja nicht einfach jemand draftest und den da reinschmeißt und der soll ja was lernen, auch sage ich mal, unter den Erfahrenen, wird es für mich an der Zeit, würde ich dieses Jahr tatsächlich auf einen D-Liner tippen.
Ja, dann sind wir da einer Meinung. Auch gerade gegen den Run brauchen wir einfach noch mal ein bisschen mehr Manpower. Man weiß natürlich nicht, mit Dalen Mack, der ja noch in den Reihen der Ravens sitzt, wie er sich verbessert, wie man so schön sagt, auch sein Big Butt. Wie er da jetzt in die Rolle reinkommt, in die neue. Aber nichtsdestotrotz bin ich da auch ganz auf deiner Meinung und sage, D-Line ist unser Top-Need. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass in der Runde 2, aber da kommen wir dann auch nochmal dazu, ein Receiver zu den Ravens kommt.
Genau, wir haben ja genug Picks, deswegen, also je nachdem, genau, wie es also dann fällt. Daher,
ja. Aber, ja?
Ja, Tight End wäre dann jetzt eigentlich schon an 4 auch gewesen, finde ich, dadurch, dass wir jetzt Hayden Hurst weg haben, denke ich, ein Tight End wird es auch noch geben. Mit Sicherheit und ein Running Back sowieso. Wie immer. Das Einzige, was ich halt überhaupt nicht sehe, ist, wie manche Mock-Draftler von der NFL sehen, ist, dass wir zum Beispiel einen Running Back in der ersten Runde holen würden. Also das sehe ich überhaupt nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, also das...
Aber um den Inhalt soll es dann tatsächlich in der nächsten Folge gehen. Genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns trotz der langen Pause ja doch wieder hören könnt oder wollt, wie auch immer. Ja, wie wir sonst immer so schön sagen, wer es bis hierhin geschafft hat, ihr seid die wahren Helden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, trotz der Umstände, die es zurzeit ja in Europa und auf der Welt gibt. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Ja, bleibt gesund, wir hören uns demnächst wieder, dann mit einer wunderbaren Draft-Folge. Ciao, ciao.